NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Pega Feridoni ist mein Gast heute, Schauspielerin und eine Frau mit Haltung. Sie sagt, ich sage immer ganz laut meine Meinung. Sie kennen sie aus Türkisch für Anfänger, das war ihr erster großer Erfolg, aus der Comedy-Serie Almanya, dann aus Alaska, Kinofilm des Rostockers Max Gleschinski, der viele Preise gewonnen hat vor anderthalb Jahren ungefähr. Jetzt Anfang des Jahres außerdem ins Kino gekommen, Feste und Freunde, neues Hörbuch gibt es auch. Pega Feridoni, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo. Ja, vielen Dank, hallo. Und demnächst im Berliner Tatort.
Auch darüber können wir noch sprechen in dieser Stunde, aber ich glaube, es ist schon deutlich geworden, Vielfalt ist schon was Sie sehr mögen, oder?
Vielfalt ist ein Privileg. Also was gibt es Schöneres, als einen abwechslungsreichen Beruf zu haben?
Sie haben gerade geschmunzelt, als ich diesen Satz gesagt habe, ich sage immer ganz laut meine Meinung.
Ja, ich habe ja das Gefühl, also ich sage natürlich gerne meine Meinung, aber ich sage die eher leise. Ich versuche die nicht ganz so laut zu sagen.
Das war ein Zitat sogar aus dem Interview.
Ach so, da war ich ein bisschen vorlaut, ja.
Ich glaube, es ging um den Iran, also Ihr Herkunftsland, sicher auch ein Thema in dieser Stunde. Wie wichtig ist es Ihnen, um jetzt direkt von da aus mal den Bogen zu schlagen, dass auch bei aller Vielfalt die Figuren, die Sie spielen, eine Haltung haben?
Also wir erzählen ja quasi Geschichten von Menschen, meistens in Konfliktsituationen, um anhand dieses Beispiels zu sehen, wie man damit umgehen kann, wie man eine Lösung findet für sich, fürs Leben, für die Gesellschaft. Und da ist es natürlich schön, wenn die Figuren außerhalb des persönlichen Horizonts auch andere Themen haben, die sie bewegen. Weil ich immer hoffe, dass das dann auch was bewirkt.
Gibt es eine, die Sie immer noch begleitet, schon seit ganz vielen Jahren oder sogar viele?
Also ich werde natürlich täglich auf Yağmur aus Türkisch für Anfänger angesprochen.
Täglich?
Täglich, weil es jetzt so nach 18, weil ich glaube, wir haben sogar vor 20 Jahren angefangen, das zu drehen, Jahren so eine Art Revival hat und viele Familien das dann auch schon in zweiter, dritter Generation gemeinsam schauen und immer wieder schauen, weil es sie sehr glücklich macht und zum Nachdenken und Schmunzeln bringt. Und das ist natürlich toll. Und ja, natürlich immer mal wieder. Ich arbeite aktuell mit Shirin Neshat wieder zusammen, nachdem wir vor 17 Jahren Women Without Men gedreht haben. Und das ist natürlich auch eine Arbeit, die mich begleitet, ihre Kunst. Ansonsten natürlich immer wieder drängen sich Figuren, die ich gespielt habe, in meinem Unterbewusstsein auf. Und ich freue mich und wünschte mir manchmal, ich könnte das immer wieder spielen.
Musik begleitet Sie auf jeden Fall auch, Ihrem Eltern sind beide Berufsmusiker. Mhm. Sie haben uns insofern natürlich Musikwünsche mitgebracht, auch für diese Sendung. Wir wollen beginnen mit dem vierten Satz aus der Suite Bergamasque von Claude Debussy. Warum haben Sie sich das gewünscht?
Das ist ein Stück, das ich immer wieder höre. Also ich höre sehr viel Klassik. Ich habe als Kind, glaube ich, ausschließlich Klassik gehört. Da wurde ich auch manchmal in der Schule dafür belächelt und gemobbt. Ja, Debussy überhaupt, sag ich mal, Musik der Romantik, das ist schon etwas, was meine Seele sehr zum Schwingen bringt.
Thank you. NDR Kultur à la Carte mit Pega Feridoni. Und das war auf ihren Wunsch der vierte Satz aus der Suite Bergamas von Debussy, hier gespielt von Jean-Yves Thibaudet. Ganz beschwingte Musik. Sie haben gerade gesagt, Sie spielen selbst auch Klavier?
Ein wenig, ja. Ich habe zwei Klaviere zu Hause stehen, darunter einen 100 Jahre alten Blüthner-Salonflügel, den ich mir selbst zu Weihnachten geschenkt hatte, nachdem ich Cosima Wagner gespielt habe in einem Dokumentarfilm in der Leipziger Oper und da einen Blüthner stehen sah und nicht anders konnte, als mir dieses wunderbare Instrument zuzulegen. Und ja, ich habe mir das so autodidaktisch über die Zeit als Kind schon beigebracht und immer wieder spiele ich zwar dieselben Stücke, aber mit großer Leidenschaft und oft stundenlang.
Denn immer wieder von vorn.
Immer wieder von vorn.
Was ist das dann für Sie? Fast eine Art Meditation?
Manie. Ja, möglicherweise eine Art von Meditation oder ein, also ich meine ja, an mir selber autistische Züge wahrzunehmen, einfach ein repetitives Gebet, das ich brauche, um mein Nervengerüst zu stabilisieren.
Das heißt, Sie reagieren sehr empfindlich auf alles, was von außen kommt.
Ja, tatsächlich. Ich denke mal auch, also dass ich deswegen auch ganz gut in meinem Beruf aufgehoben bin, weil ich ein großes, auch wissenschaftliches Interesse an menschlichem Verhalten habe und an den Dingen und an den Klängen und das gerne irgendwie verkörpere, irgendwie versuche umzusetzen in eine Geschichte. Und das macht mir nicht nur große Freude, sondern es erfüllt mich auch tatsächlich. Es ist wie ein Lebensmittel.
Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt neben allem, was ich aufgezählt habe, auch ein neues Hörbuch. Ist ja nicht das erste Hörbuch, was Sie eingesprochen haben, sondern schon verschiedene Produktionen auch gemacht. Was ist das dann für ein Moment, wenn Sie ganz allein sind mit Ihrer Stimme und wissen, ich spreche jetzt zu einem Menschen und begleite den ganz lange?
Das ist ein ganz anderer Beruf eigentlich als Schauspiel und der taugt mir insofern, dadurch, dass ich einen sehr strukturierten, sehr begrenzten Rahmen habe, einen Raum, die Kopfhörer, die Nähe zum Mikrofon, ja, die Schallisolierung und ein sehr kleines Team, mit dem ich arbeite und deswegen wenig Reizen ausgesetzt bin, auf die ich reagieren könnte oder würde. Und dann einfach dieses Werk vor mir habe und versuche, die Bilder zum Leben zu erwecken und den verschiedenen Figuren Leben einzuhauchen, das ist schon, ja, wie so eine Partitur, die man so vor sich hat und da so durchnavigiert. Das ist einfach herrlich.
Würden Sie es umgekehrt auch hören?
Ja, natürlich. Also ich bin auch eine leidenschaftliche Hörerin von Hörbüchern. Und da wiederum habe ich auch Hörbücher, die ich immer wieder höre. Da sind einige Klassiker dabei, ja, mit tollen alten Stimmen und SprecherInnen. Schöne Geschichten.
Aber jetzt sagen Sie nicht Gerd Westphal, doch?
Gerd Westphals Hörbücher habe ich tatsächlich früher als Schülerin aus der Bibliothek, als Kassette noch, dann später als CD, ja, so alt sind wir, ausgeliehen und zu Hause gehört, ja, immer wieder. Gerd Westphal war toll.
Morgen ist mein Name heißt dieses Hörformat, das jetzt seit gestern bei Audible zur Verfügung steht, das ist ein Text, den es auf Deutsch noch nicht mal gibt. Das ist ein Debüt von einer jungen britischen Autorin, Sophie Keach, die sich während ihres Studiums offensichtlich intensiv mit der Artus-Legende befasst hat und sich jetzt eben diese Feengestalt, die Fee Morgan, vorgenommen hat. Warum haben Sie gesagt, das interessiert mich, was ist das für eine Figur? Oder haben Sie früher die Artus-Sage auch schon ganz viel gehört?
Ja, ich habe als Kind die Artus-Sage gelesen. Das ist eine der ersten Bücher, die ich überhaupt besaß mit 2, 3 Jahren, war so eine Sammlung Sagen aus aller Welt. Und da war natürlich ganz vorne auch die Artus-Sage mit dabei und die Tafelrunde und alles, was es da so drumherum gibt an Geschichten. Und mich hat es gereizt, weil es tatsächlich so ein Audible Original ist in der deutschen Fassung. Das heißt, es gibt so nicht zu lesen, wie Sie gerade erwähnt haben. Und das heißt, ich trage da ganz viel Verantwortung, diese Geschichte zu erzählen. Und mich hat gerade diese schwierige Frauenfigur interessiert, also die Hexe als Politikerin, diese Frau, die in den meisten Geschichten und Filmen, die es um diesen Fantasy-Komplex gibt, eher als sexualisiertes, verschobenes Objekt wahrgenommen wird. Mich hat interessiert zu erzählen, dass diese Frau ganz aus Fleisch und Blut ist, sich ihrem Stand nicht fügt, sich ihrer Rolle nicht fügt, die Ärmel hochkrempelt und anpackt und versucht, für ihre Umgebung, für ihre Gesellschaft, für ihr Land, die Dinge zum Besseren zu verändern, die an Gerechtigkeit glaubt. Und durch die vielen Ungerechtigkeiten, die sie selbst erlebt, eine Superpower entwickelt, eine Superkraft. Und ich glaube, das haben wir alle irgendwo. Ich meine, für uns Frauen ist es ja jetzt nicht eine Neuigkeit, dass wir auch komplexe Wesen sind. Aber es hat doch irgendwie recht lange gedauert, bis so eine Geschichte aus feministischer Sicht erzählt wird.
Morgen vom Meer geboren und wild, heißt es ja gleich am Anfang.
Ja.
Das ist schon dann auch ein Stück weit, wie Sie sich selbst vielleicht manchmal auch fühlen. Also ohne, dass Sie jetzt am Meer geboren sind.
Ich wäre so wahnsinnig gerne wild. Also das ist ja genau das Spannungsfeld, in dem man sich befindet, wenn man als Mädchen sozialisiert wurde, als Kind von Geflüchteten, das versucht, sich möglichst unsichtbar in eine Gesellschaft hinein zu integrieren, um irgendwie akzeptiert zu werden. Aus einer Kultur, wo es sehr viel um Höflichkeit auch geht und soziale Geschichten. Also diese Wildheit, ja, das wünsche ich mir. Das hätte ich ganz gerne, ganz oft. Und das kann ich auch haben in meiner Arbeit irgendwo. Und ich finde das einfach wahnsinnig empowernd, mir diese Biografie anzusehen, diese fiktive Biografie dieser Frau und mich da ein bisschen reinzuüben, wenn das Sinn macht.
Das heißt, das wirkt dann im Zweifel auch wieder auf Pega Feridoni privat zurück?
Absolut. Jedes Narrativ hat ja auch Vorbildfunktion. Also wenn Mädchen und Frauen aufwachsen und wissen, so kann man auch sein und dabei im Recht sein und in der Kraft sein, dann ist das auch möglich für mich. Also ich bin ein Kind der 80er. In meiner Kindheit gab es kaum erzählenswerte Frauenfiguren, weder im Fernsehen noch im Film. Das ist ja bisher immer noch ein langer Weg und ein Kampf, die Geschichte von Wissenschaftlerinnen zu erzählen. Also wir kennen alle irgendwie Oppenheimer, aber dass Lise Meitner im Grunde genommen als erster Mensch die atomare Kettenreaktion verstanden hat, das findet keine Erwähnung auf der großen Hollywood-Leinwand. Ja, das ist schade. Es gibt so viele spannende, tolle Frauen in der Geschichte. Hedy Lamarr, die Mutter des WLANs im Grunde genommen. Eine wunderschöne Frau, Wissenschaftlerin, Physikerin, Tüftlerin, Schauspielerin. Wir reden immer nur von Richard Wagner, aber zu wenig über Cosima Wagner, die ja nicht nur die Tochter von Franz Liszt war, sondern auch eine herausragende Pianistin ihrer Zeit und die eigentlich Wagner gemacht hat zu dem, was er dann wurde und die Bayreuther Festspiele gemacht hat und die auch eine glühende Antisemitin war und im Grunde genommen mit den großen Köpfen und Männern ihrer Zeit diese schreckliche Ideologie begründet hat. Ja. Also wir vergessen ganz oft, wie entscheidend Frauen in ihrer Zeit gewirkt haben, weil wir immer noch viel zu oft auf den Mann schauen, auf den alten weißen Mann.
Und jetzt kommt auch noch die Filmmusik zu Der letzte Kaiser.
Ja, aber...
Aber, ja.
Der letzte Kaiser ist natürlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, weil mich das sehr rührt, die Geschichte von diesem kleinen Jungen, der ohne es zu wollen in diese Position gezwängt wird. Es gibt eine Szene in dem Film, der frisch vermählte Kaiser und seine Braut in der ersten Nacht und seine Braut übersät ihn mit vielen Lippenstiftküssen. Das war das erste Mal, dass ich Menschen habe küssen sehen auf der Leinwand. Und diese Braut wird gespielt von Joan Chen, mit der ich vor 2 Jahren arbeiten durfte und wir mittlerweile befreundet sind. Eine tolle Frau. Und die Filmmusik von Ryuichi Sakamoto, der auch die Filmmusik zu unserem Film Women Without Men gemacht hat, den ich mit Shirin Neshat drehen durfte. Das sind natürlich so Verbindungen, die für mich magisch sind. Also diese Zirkel, dass man einen Gedanken oder eine Sehnsucht ins Universum schickt als Kind und dann manifestiert sich das irgendwann später in einer Begegnung oder in einer gemeinsamen Arbeit. Das ist schon fantastisch und ein großes Geschenk.
Das London Symphony Orchestra unter John Williams mit dem Thema aus Der letzte Kaiser, The Last Emperor von Luigi Sakamoto. Ein Film, der Sie unglaublich beeindruckt hat und immer noch bewegt, Pega Feridoni. Ich habe den Eindruck, nach allem, was Sie jetzt auch über Ihren Beruf erzählt haben, da ist zum einen die Spielleidenschaft, aber ganz wichtig sind auch die vielen, vielen Begegnungen, oder?
Ja, absolut. Also die Begegnungen mit großartigen KünstlerInnen, mit Menschen, die Reisen an Orte, das ist schon, oh, also es ist einfach herrlich. Ich glaube, es gibt nichts Beglückenderes, als wenn sich Träume erfüllen. Und die habe ich zuhauf. Also auch wenn ich an den Film Der letzte Kaiser zurückdenke, das sind einfach cineastisch so tolle Bilder und emotionale Momente, wo es auch um menschliche Beziehungen geht und Trauer und Verlust und das spüre ich auch. Also ich trauere auch oft um den Verlust der Begegnung. Man möchte diese Momente so gerne festhalten und kann es nicht. Und das macht mich auch melancholisch, dass das dann irgendwie weitergeht.
Weil es sich gerade so anbietet, ganz platt gefragt, war dann einer Ihrer Träume auch schon ganz früh tatsächlich Schauspielerin zu werden?
Ich wollte eigentlich lieber Regisseurin werden. Ich wollte diese Bilder schaffen. Also ich habe mich gar nicht im Bild gesehen. Das hat sich so ergeben und das läuft auch bislang ganz gut. Aber ich bin auch froh, wenn ich einen Schritt zurücktreten kann. Das Bild herzustellen, im Bild zu sein, ist ja dann meistens weniger magisch, als sich das dann anzuschauen. Es ist dann doch sehr viel mit sehr viel Schweiß und Tränen und Styropor.
Styropor?
Ja, viel Schnee in Filmen ist eigentlich Styropor oder Häuserfronten sind dann irgendwie aus Pappe und... Aber das ist natürlich dann der ganz große Spaß, dann so zu tun, als wäre dieses Potjomkische Dorf irgendwie ein großer Palast.
Sie haben gerade gesagt, das hat sich so ergeben, dass Sie dann Schauspielerin geworden sind. Wie?
Ja, ich bin entdeckt worden, vor die Kamera gezerrt worden. In einer Zeit, wo ich eigentlich eher die Idee hatte, hinter die Kamera dann zu treten, ja. Also ich habe dann eine Agentin kennengelernt. Das war eine ehemalige Schauspielerin, die sich auch selbstständig gemacht hat als Agentin. Die habe ich in der Theaterkantine kennengelernt und die meinte, Mensch, toll, bist so ausdrucksstark, du musst vor die Kamera. Und das war ganz lustig, weil zu der Zeit war man, glaube ich, so Gesichter wie mich jetzt nicht unbedingt im deutschen Fernsehen gewohnt. Also es gab irgendwie eine Erhebung, dass migrantische oder Fremde im deutschen Film bis 2001 eigentlich nur in 13 Filmen der deutschen Filmgeschichte behandelt wurde. Dementsprechend war das so eine Zeit, als ich dann anfing, vor etwa 20 Jahren, wo das alles im Aufbruch war. Und jetzt gibt es eine ganz neue Generation nach mir, die völlig selbstverständlich normative Rollen spielt und viel zu tun hat, was mich natürlich freut, so dass die nicht unbedingt dieselben Kämpfe haben wie ich.
Was war schlimm damals, wenn Sie von Kampf sprechen?
Naja, also die Oberflächlichkeit, mit der Themen behandelt wurden, das liegt ja auch ganz oft sozusagen in den qualitativen Unterschieden jetzt zwischen Fernsehen und Kino ganz oft oder in der Produktionsweise, aber auch Stereotypen, die nie hinterfragt wurden, irgendwie ein Bild von Ausländern, was sich so manifestiert hat, auch im Narrativ, dass der Migrant, die Migrantin als Objekt, als Fremde dargestellt wurde, an der es quasi das Deutsche sich abarbeitet und halt weniger als handelnde, komplexe Figur. So, also quasi die Entwicklung, die Frauen durchmachten mussten in der Emanzipation, das haben halt migrantisierte Personen durchmachen müssen auf eine andere Art jetzt. Und jetzt sind wir hoffentlich ein bisschen im Postmigrantischen angekommen, wobei, wenn ich mir die politische Lage anschaue, in den nächsten 4 Jahren auch die Kulturprogramme der Parteien, dann habe ich das Gefühl, wird das jetzt auch wieder ein bisschen schwieriger für Migrantisierte und für Frauen und für sogenannte diverse Menschen. Ja.
Sie sind 1983 in Teheran geboren, dann im Alter von 2 Jahren mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen und sind, wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen, bekannt geworden mit Türkisch für Anfänger. Das heißt, da haben Sie eine junge Türkin gespielt mit Kopftuch. Mhm. Das hat sich damals vielleicht dann auch möglicherweise komisch angefühlt?
Ja, anfangs ja, weil also meine Eltern waren ja total dagegen, dass ich ein Kopftuch aufsetze bei der Arbeit. Die hatten da kein Verständnis für. Aber ich fand das toll, weil das so eine Figur hatte man noch nicht erzählt im deutschen Fernsehen. Eine Muslima oder ein Mädchen, ein deutsch-türkisches Mädchen, das versucht, so religiös wie möglich zu sein, die natürlich an ihren eigenen Erwartungen an sich selbst auch scheitert. Eine junge Frau im Selbstfindungsprozess, in der pubertären Identitätskrise und die aber im Grunde genommen ein Punk ist. Also die alles eigentlich als Opposition zu ihrem Vater tut, so. Und das fand ich halt einfach toll, wenn man die Chance hat, so eine Figur über mehrere Staffeln zu begleiten und sie kennenzulernen, weil ich auch davon überzeugt war, dass dies auch Vorurteile abbaut, dass man Kopftuchmädchen in Zukunft anders anschauen wird.
Und ich vermute mal, dass Sie entsprechende Rückmeldungen auch bekommen haben?
Ja klar, also ich habe dann auch viele junge Mädchen, auch deutsch-türkische Mädchen kennengelernt, die genau wie Yağmur aus eigenen Stücken diesen Weg für sich gegangen sind, das für sich gewählt haben und mal bessere, mal schlechtere Erfahrungen gemacht haben, trotzdem nach wie vor mit strukturellem Rassismus und Muslimfeindlichkeit konfrontiert waren, aber auch Familien, auch Bio-Deutsch ist ja das Unwort des Jahres, aber bio-deutsche Familien, die sich auch stark mit der Serie identifizieren konnten, Patchwork-Familien, die mich dann darauf ansprechen und sagen, Mensch, toll, das war bei uns nicht so krass, aber auch ähnlich. Wir kennen auch so ähnliche Situationen und dieses Erbe der 68er in der Mutterfigur Doris, das kennen auch viele und der Nazi-Opa. Also das war einfach eine Serie für alle. Und das ist das Schöne. Also wenn sich alle inkludiert fühlen, dann sind wir ein Stück weiter.
Thank you.
in der Kultur à la carte mit Pekka Feridoni. Und das war die Nummer 3 aus den Gnossiennes von Erik Satie, hier gespielt von Eric Le Sage. Nochmal Klavier, Pekka Feridoni. Was ist das für eine Musik für Sie?
Auch das ist eine repetitive, meditative, ruhige Musik, ja. Die mich zum Träumen bringt, die mich beruhigt, die mich einhüllt. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich das höre. Sie ist melancholisch und trotzdem erhebend. Ich könnte Musikkritikerin werden.
Ja, vielleicht ein neuer Job so.
Ja.
Weil wir gerade auch darüber gesprochen haben, als Sie waren ja noch wirklich sehr, sehr klein, als Sie mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen sind, Mitte der 80er Jahre. Haben Sie denn sich auch damals ausgeschlossen gefühlt in der Schule oder später?
Ja, nicht nur gefühlt, sondern ich wurde ja auch ausgeschlossen. Also in den 80er Jahren war man ja offen rassistisch. Das ist ja nicht mehr so wie heute, dass man sensibilisiert ist und auf Sprache achtet und so, sondern da wurde einem schon auch irgendwie ins Gesicht gesagt, so, ja, hier Ausländer wollen wir hier nicht. Es gibt nach wie vor viele Vorurteile und man musste sich also auch ein Stück weit sein Recht erkämpfen. Wir hatten ja nicht den Informationsstand damals in den 80ern wie heute im Internetzeitalter. Das heißt, es gab viele, viele Gänge, um Informationen einzuholen und zu erfahren, okay, was ist mein Spielraum? Das habe ich für mich genutzt und bin dann ganz gut durchgekommen bis jetzt damit.
Welche Rolle spielt die persische Kultur für Sie?
Keine besonders große. Also ich bin ein Riesenfan des iranischen Kinos. Das ist natürlich ganz toll zu sehen, dass es eine universelle cineastische Sprache ist, die FilmemacherInnen auf der ganzen Welt begeistert und inspiriert. Ich liebe die iranische Poesie, ich liebe die Mystik des 12., 13. Jahrhunderts, also ich finde, da gibt es sehr viele kulturelle Schnittmengen oder Überkreuzungen zur abendländischen Kultur auch, die sehr, sehr spannend und interessant sind. Aber ich stehe jetzt nicht morgens auf und denke, ich bin Iranerin, sondern erstmal bin ich Deutsche. Und ich fühle mich überall dort willkommen, wo ich auf freundliche Menschen treffe.
Aber trotzdem haben Sie ja die Ereignisse im Iran auch insbesondere im Oktober 22 sehr intensiv verfolgt.
Ja, also das trifft einen natürlich in Mark und Bein, wenn man in den sozialen Medien dann Bilder sieht von Menschen, die verfolgt werden, die zusammengeschlagen werden und ermordet werden und in der eigenen Muttersprache um Hilfe rufen. Das ist natürlich, da kommt was ins Rollen in einem ganz tief drin. Das kann ich gar nicht bewusst kognitiv mit Worten begreifen, sondern das war ein Auftrag an mich, gemeinsam mit MitstreiterInnen auf die Geschehnisse im Iran aufmerksam zu machen und den Menschen dort vor Ort Gehör zu verschaffen, auch in den Ohren der deutschen Politik. Und wenn man dann so einen Zugang hat, wie ich zum Beispiel oder wir, die in der Öffentlichkeit stehen, dann ist das eine große Verantwortung, die wir nutzen sollten, wenn wir können, um Menschen zu helfen.
Nun gibt es ja so viele Krisenherde auf der Welt, dass wir in den Iran im Moment eigentlich überhaupt nicht mehr schauen. Was hören Sie von dort? Also Sie haben ja noch Familie da.
Ja, also in den letzten Wochen und Monaten war es ruhiger um die Revolution, weil die Frau Lehm Freiheit Revolution niedergeschlagen wurde. Und das ist sozusagen der Angst um einen größeren Flächenbrand und einer kriegerischen Eskalation mit Israel gewichen. Aber nach wie vor werden viele Menschen, junge Menschen verhaftet. Es gab eine Rekordanzahl an Hinrichtungen im letzten Jahr. Das Regime mordet weiter. Und ja, die Frauen versuchen halt, so weit es geht, Stück für Stück ihre kleinen Freiheiten zu erkämpfen. Also vor allem in den urbanen Zentren. Es gab eine sehr gute Nachricht, dass Nahid Taghavi vor kurzem freigelassen wurde. Das ist natürlich ein kleiner Erfolg. Aber es sitzen immer noch sehr viele fürs Land, für die Gesellschaft wichtige Personen in den Gefängnissen, UmweltaktivistInnen, KünstlerInnen, Oppositionelle. Und wir sollten eigentlich nicht aufhören, über sie zu reden.
Inwiefern wurde bei Ihnen in der Familie darüber geredet? Also der Schauspielkollege Sabine Tambrea hat ja im vergangenen Jahr einen Roman rausgebracht, Vaterländer, über seine Eltern, die aus Rumänien nach Deutschland gekommen sind, auch unter dramatischen Bedingungen und hat da auch sehr eindrücklich beschrieben, wie lange es gedauert hat, bis die Eltern überhaupt angefangen haben mit den Kindern, die das ja schon alles gespürt haben, auch darüber zu sprechen. Wie war es bei Ihnen?
Ja, ganz ähnlich. Also Sabine ist ja, also schreibt erstens wunderbar, aber er war zum Beispiel auch bei den Frau-Leben-Freiheit-Demonstrationen im Oktober 22 in Berlin mit auf der Straße mit uns, weil uns dieses Schicksal auf eine Art eint, geflüchteten Kinder zu sein, Eltern zu haben, die politischen Repressionen ausgesetzt waren. Viele Menschen aus der ehemaligen DDR werden das auch kennen, dieses Gefühl, dass nicht darüber gesprochen wird, dass man Wege, kreative Wege findet, um sozusagen auch das Thema zu umgehen. Und sozusagen in der älteren Generation kennt jeder das Chiffre, nur wir Kinder stehen da und haben sehr, sehr viele Fragezeichen in den Augen. Und meine Eltern reden bis heute nicht wirklich darüber. Also sie sind zwar politisch aktiv und versuchen für andere und für neu angekommene Geflüchtete Dinge zu verändern, aber über ihr eigenes Schicksal reden sie nach wie vor nicht. Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Das wäre jetzt nochmal ein Thema für die nächsten Jahre. Ich habe mir vor einiger Zeit ein Aufnahmegerät gekauft und hatte vor, meine Eltern einzuschließen und zu interviewen. Vielleicht mache ich das noch.
Flow My Tears von John Dowland. Auch so eine Meditationsmusik, oder?
Meditationsmusik und auch Trauerbewältigung, absolut.
Thank you. Flow My Tears, John Dowland hier mit Jordi Savall an der Gambe und dem Ensemble Hesperion 21. Pega Feridoni, Sie haben gerade mitgesungen.
Ja.
Was ist Singen?
Alles. Ja, also vor allem so alte Lieder, alte Musik, das ist so wahnsinnig tröstlich zu wissen, alles kommt irgendwo her aus einem alten Ursprung und dann zu singen verbindet einen natürlich. Es gibt ja wissenschaftliche Ansätze zu ergründen, warum Musik so wichtig für uns ist, aber anscheinend nordet das unsere Atome im Körper ein. Also es bringt unsere Materie zum Schwingen und richtet das, wie so ein Chiropraktiker, der mal irgendwie kräftig an der Wirbelsäule zieht. Deswegen ist Singen und Musik alles.
Sie hätten ja fast mal auch eine Karriere als Sängerin gemacht, ist schon sehr lange her, mit 16 oder so.
Habe ich die wieder beendet.
Warum?
Ja, weil dann einfach andere Sachen im Vordergrund standen. Also zu der Zeit habe ich so einen Einblick bekommen in die Plattenindustrie Ende der 90er. Und das war doch irgendwie erschütternd, dieses Business. Das hat mir gar nicht gefallen. Vor allem, ich hatte das Gefühl, ich bin so ein künstliches Produkt und ich hatte mich selbst auch noch gar nicht gefunden. Ich hatte meine Stimme nicht gefunden. Und wenn ich alte Songs von mir höre, dann merke ich auch noch, dass ich versuche, da irgendwas herzustellen, ja, in meiner jugendhaften Unsicherheit noch als junge Frau irgendwie meinen Platz zu finden. Meine Stimme hat sich stark verändert auch über die Zeit und die Liebe zur Musik ist aber geblieben. Ich hoffe, dass ich das irgendwann wieder aufnehmen kann, aber das ist ja etwas, was einem niemand nehmen kann. Also
singen Sie denn zu Hause?
Also? Ja, immer. Und das bleibt. Also das ist ja, das bleibt immer bei mir.
Sie sind, so wie ich Sie jetzt hier erlebe, durchaus, Sie sind so sehr nachdenklich. Mhm. Trotzdem verbinde ich Sie viel auch mit Komödie. Und hätte jetzt gedacht, das ist auch ein Genre, was Sie sehr mögen. Ist das richtig?
Ja, das ist ja kein Widerspruch. Also die Nachdenklichkeit, die Melancholie, die hat mich schon immer umgeben. Die Gründe sind natürlich vielfältig, sei es jetzt die Herkunft, sei es das Trauma meiner Eltern, sei es, dass meine Vorfahren bereits vor 400 Jahren aus dem Kaukasus nach Persien deportiert wurden. Das heißt, es ist ja irgendwo in mich eingeschrieben. Und was halt geblieben ist, ist die Musik und der Humor. Also letztendlich ist ja Humor auch eine Form von Bewältigungsstrategie. Und es gibt nichts Schöneres, als andere Menschen zum Lachen zu bringen und ihnen ein Stück Leben dadurch zu schenken. Das ist einfach herrlich.
Sie haben ja auch eine Familie. Mhm. Wie ist es da? Wird da auch noch was weitergegeben aus dieser Traditionslinie?
Also mein Sohn ist wahnsinnig komisch. Mein Sohn denkt sich regelmäßig neue Witze aus und der ist einfach ein toller Typ. Also nicht nur hat er eine wunderbare Stimme, die mein Herz immer zum Hüpfen bringt, wenn ich ihn so höre. Also er mag das gar nicht, dass ich, also er würde für mich nicht singen, wenn ich ihn auffordere, mag er das gar nicht. Aber ich höre ihn manchmal in seinem Zimmer singen und dann freue ich mich natürlich wahnsinnig. Und ja, wenn er dann so performt und auch nachdenklich ist, dann genieße ich das sehr. Mein Sohn hat was sehr, sehr Schönes gesagt nach dem schrecklichen Terroranschlag in Magdeburg, hat er gesagt, Mama, das machen nur Leute, die nie richtig geliebt wurden. Und das war natürlich toll, also zu hören, zu spüren, zu fühlen, dass meine Art zu leben und zu arbeiten auch in meinem Kind irgendwie Resonanz findet.
Sie sind ja mit einem Schauspieler verheiratet, Florian Anderer. Muss man sich das dann auch so vorstellen, dass Schauspiel auch ein großes Thema ist zu Hause? Oder ist das so wie bei manch anderen Familien dann auch einfach gar keins?
Es ist nicht unbedingt Thema, aber es ist immer präsent. Also mein Mann ist ja vor allem Theaterschauspieler und Tänzer. Das ist nochmal ein bisschen ein anderer Beruf als meiner, aber er hat viele Schnittmengen und er ist auch wahnsinnig lustig und wir sind halt auch beide zusammen sehr lustig. Also wir haben zum Beispiel so eine Konfliktbewältigungsstrategie, dass wir halt alles, was so stressig ist, wegsingen. Das heißt, wir kommen dann miteinander ins Duett und performen und lachen uns kringlich und das ist einfach herrlich. Also ich habe da das große, große Glück, einen sehr lebensfrohen, aktiven, sehr feministischen Partner an meiner Seite zu haben, der mich nicht nur unterstützt, sondern viel auch im Haushalt für mich schmeißt und kocht und mich versorgt, damit ich einen freien Rücken habe für meine Arbeit.
Dazu passt doch jetzt ganz gut Maskerade, der Walzer, oder?
Ja, total. Also bei uns ist wirklich, also wir sind eine Zirkusfamilie. Da ist morgens Varieté und abends große Oper.
Khachaturian. Kultur à la carte, das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Ingo Metzmacher mit Maskerade, dem Walzer von Khachaturian Pegaferidoni. Ich muss Sie jetzt fragen, ist Tanzen auch noch eine Leidenschaft von Ihnen?
Ja, das gehört ja alles zusammen. Also Tanzen, Singen, Musik, Schauspiel, das ist Körper, das ist Eklektik, das ist ganz was Archaisches. Also ich könnte das niemals trennen.
Ich hatte jetzt noch mal reingeguckt in die zweite Staffel von Almanya. Und da gibt es ja auch eine, wo sehr viel getanzt wird. Lehrer Stimpel ist eher Disco-Fox-mäßig unterwegs, aber sie provozieren das ganz
Hip-Hop.
Gut, dass es ein bisschen was dagegen zu setzen gibt.
Ja, wobei ich ja schon sehr so ein Salsa-Fan bin. Aber Hip-Hop-Dance, ja, ich mag alles irgendwie ganz gerne. Tango, meine Mutter ist ausgebildete Balletttänzerin. Meinen allerersten Auftritt auf der Gesangsbühne hatte ich mit 3 in ihrem Tütü, in ihrem Ballett-Dress, das mein Großvater ihr von einer Frankreich-Reise Ende der 60er mitgebracht hatte aus Paris. Dieses Pariser Tütü, damit hatte ich meinen ersten Auftritt. Das gehört zur DNA meiner Familie.
Was spielen Sie im Moment, beziehungsweise worauf freuen Sie sich? Sie haben ja schon gesagt, Sie drehen wieder mit Shirin Neshat.
Ja. Ich arbeite mit Shirin Neshat gerade. Das ist herrlich, weil das auch, sie ist wie so, wir sind uns sehr ähnlich, nicht nur äußerlich, sondern auch in unseren, sag ich mal, Verrücktheiten, Verschrobenheiten. Und wir lieben uns sehr. Es ist wie so eine Familienproduktion und mit viel Musik, mit viel Tanz und also Vergnügen und ja.
In dem Film Women Without Men ging es ja um das Schicksal iranischer Frauen in den 50er Jahren. Ist es auch jetzt wieder ein Projekt?
Es geht auf jeden Fall wieder um unsere gemeinsame iranische feministische Identität. Ich kann da leider noch nicht so viel darüber verraten, aber es ist sehr, sehr spannend und ich hatte irgendwie Corona-bedingt aus Langeweile in meinem Hotelzimmer so ein 4-stimmiges Madrigal aufgenommen auf meinem Telefon und dann hat sie das auch in einer Szene verwendet, in der ich spiele. Und das war natürlich toll, also dieses Vertrauen, dass ich da was mitbringe und sie das dann auch gleich nutzt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Faden wieder aufgenommen haben miteinander.
Ende 25 kommt Almanya, dritte Staffel, haben wir schon gehört. Ende Februar der Tatort. Was für eine Figur spielen Sie da?
Da spiele ich eine afghanische Frauenrechtlerin, eine ehemalige Familienrichterin, die nach Deutschland kommt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Episode, weil es auch um den Bundeswehrabzug vor 2 Jahren aus Kabul geht. Auch ein Stück deutscher Geschichte, die noch nicht wirklich aufgearbeitet wurde oder noch nicht so richtig, also dessen Tragweite eigentlich in der Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen ist.
Pega Feridouni, eine Frau mit Haltung, so habe ich sie am Anfang vorgestellt.
Dabei sitze ich hier ganz krumm auf meinem Stuhl, ja, mit Haltung. Ich hoffe, das bleibt auch. Also ich habe natürlich immer noch Lust, auch wenn ich viel Komödie mache, trotzdem auch in der Komödie politische, gesellschaftlich relevante Themen zu transportieren, weil ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen diese Kommunikation, diese Debatten und diesen Humor und die Schönheit.
Sie stehen für alles. Ich finde, das hat man gehört in dieser Stunde. Ganz herzlichen Dank.
Danke gleichfalls.
Wir haben ja auch gesprochen über Morgen ist mein Name.
Ja.
Das ist bei Audible abrufbar seit gestern. Passt auch in dieses Bild Frau mit Haltung. Wenn Sie mögen, hören Sie mal rein. Mein Name ist Katja Weise, das war NDR Kultur à la carte. Und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de/kultur oder in der ARD Audiothek.